User in your channel started recording.
Herzlich willkommen zum Boxpodcast Nummer 125. Mein Name ist der Tommy und heute zu Gast der Robert und der Eugen. Servus, Jungs.
Ja, hallo, hallo. Einer.
Ja, dann bequatschen wir wegen das vergangene Wochenende von 4. und 25. Juli. War ja doch einiges los. Würde ich mal sagen, fangen wir mal Freitag an. Da war in England eine Veranstaltung. Unter anderem mit doch bekannten Namen. Billy Joe Saunders hat noch einen Zwischenkampf eingeschoben gegen John Bloyer. Hat er doch K.O. in Runde 4 gewonnen. Ja, war Pflichtaufgabe, oder Jungs?
Das kann man nicht anders sagen. Saunders hat ja den Kampf gegen Andy Lee eigentlich schon quasi in der Tasche. Aber ich denke schon, dass das für ihn nicht schlecht ist, einfach jetzt nochmal so eine Art Stay-Busy-Kampf einzuschieben. Fit zu bleiben, in der Routine drin zu bleiben. Das war ja wirklich, wie du schon sagst, eine Art Pflichtaufgabe gewesen. Da gibt es eigentlich wirklich nichts zu sagen.
Ja, genau. Dann Eugen, der einzigartige Derek Chisora ist wieder zurück nach seiner letzten klaren Niederlage gegen Tyson Fury.
Ja.
Gegen den einzigartigen Bekor Lobjantice gewonnen in der Runde 1, K.O. Ja, fürs Comeback okay, ja.
Ja, absolut. Ich meine, war eine Pflichtaufgabe, ne? Ich meine, Bekor Lobjantice, ich denke, das wird einfach mehr oder weniger Journeyman, den Muster fällen. Ist jetzt natürlich auch jetzt von der Qualität des Gegners eigentlich kein Mann, wo man jetzt irgendwie so eine Standortbestimmung machen kann und sagen kann, na, so viel könnte Chisora noch reißen. Ich meine, schön, dass das in der ersten Runde geschafft hat, das haben andere nicht geschafft. Und von daher kann man nur hoffen, dass Chisora wieder vielleicht ein bisschen zu alter Stärke zurückfindet. Aber wie gut er wirklich noch ist, wird man dann, denke ich, sehen, wenn die Qualität des Gegners dann irgendwann in Zukunft wieder hoffentlich zunehmen wird.
Ja, also der Gegner hatte ja auch gegen Helenius beziehungsweise hat Helenius ja zu seinem Comeback-Kampf auch mitverholfen und hat da bis zur dritten Runde durchgestanden. Aber du hast recht, ich bin echt gespannt, wie sich Derek Chisora jetzt nochmal wieder entwickelt, weil ich glaube jetzt nicht, dass es für ihn zu einem Weltmeistertitel reichen wird. Aber ich denke schon, dass er eine Menge europäischer Boxer vor eine Menge Probleme stellen könnte. Also ich könnte mir Kampf jetzt, sag mal, gegen Teper oder gegen Cha oder so sehr gut vorstellen, weil er kann halt einiges an Schlägen nehmen, ist jetzt selber nicht so der Knockouter, aber der kann halt sehr gut wühlen und damit auch viele Gegner vor Probleme stellen.
Wäre denn was gegen Joshua für euch?
Da sehe ich keine Chancen. Also ich glaube, da ist andererseits, ich weiß jetzt nicht, wie Joshua gegen Gegner klarkommt, die so wühlen.
Also interessant wäre es auf jeden Fall, ein Kampf gegen Joshua, finde ich, weil
würde sich auf jeden Fall gut verkaufen.
Genau, und da hätte man auch mal einen Quervergleich so zu Tyson Fury, ne? Und ich denke, das wäre schon ein Gegner, der jetzt auch nicht unbedingt ungefährlich ist, ne? Und ich dachte, wenn Joshua den ganz klar besiegen sollte, dann würde ich fast schon sagen, wäre Joshua damit wirklich in der Weltspitze absolut angekommen, ne? Und wahrscheinlich auch ein Top-10-Mann. Ne? Und ich denke, um die Top-10 steht auch Chisora immer noch. Also ich sehe ihn jetzt ja einfach mal so, sein Leistungsvermögen ist halt vielleicht ähnlich wie so um Platz 10 vielleicht, so wie ein Takam zum Beispiel. So die wird er auf jeden Fall noch sein. Und dass er anderen Probleme machen kann, das denke ich auf jeden Fall. Also warum nicht mal gegen Wilder oder so? Das ist so ein gut aufgelegter Chisora.
War ja damals angeboten, dass der Kampf in England stattfindet. Mit Chisora hat er Wilder aber abgelehnt.
Ja, schade, ne? Weil ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Gegner. Das wäre nicht allzu einfach für Wilder und nicht ungefährlich.
Zum Glück ist der Emanuel jetzt nicht dabei.
Ja, aber wenn Chisora gut aufgelegt ist, gut in Shape ist, warum nicht, ne?
Wobei jetzt beim seinem Comeback-Kampf sah der jetzt nicht so fit aus, finde ich.
Ja, das ist ja immer so eine Sache bei ihm, ne? Er war ja auch in der Vergangenheit irgendwie nicht immer so super in Form.
Okay, aber seit seiner Niederlage gegen Hay hat er schon ziemlich abgesteckt. Und da fand ich ihn eigentlich ganz gut.
Ja, man weiß irgendwie nie, was man von ihm bekommt, so, ne?
So ein kleines Überraschungsei.
Ja. Und von daher kann man ja eigentlich gegen fast alle Heavyweights auf jeden Fall noch solide Chancen einräumen, ne? Also vielleicht jetzt abgesehen von Povetkin, Klitschko oder Fury, ne? Aber ansonsten, richtig guter aufgelegter Chisora, wer schlägt den schon sehr sicher, ne? Wenige.
Dann stelle ich mal einen Gegner in den Raum. Chagayev. Ähnlich groß.
Ähnlich schwer.
Ja, kommt hin. Also, ja. Das wäre ein mega, finde ich ein geiler Fight. Da würde ich mich auch nicht festlegen wollen.
Ja, würde ich gerne sehen.
Und du, Tommy?
Ja, ich meine, im Grunde muss man sich so einen Kampf halt auch wieder verdienen. Aber gehen wir mal jetzt davon aus, einfach die kämpfen, würden jetzt gegeneinander kämpfen, dann wäre es auf jeden Fall schon ein interessanter Kampf, ja. Weil Chisora hat ja mit Fury so Probleme gehabt, weil Fury halt es verstanden hat, seine Körpergröße auszunutzen in dem Kampf. Und Chisora einfach nicht rankommen ist. Aber natürlich gegen so gleich große Gegner ist der schon wirklich auch ein gefährlicher Mann, gefährlicher Herausforderer. Obwohl er halt damals auch, muss man sagen, gegen Helenius in den Zahn gezogen hat in dem Kampf, ne?
Ja, eigentlich hat er den gewonnen.
Ist schon ein bisschen eine Wundertüte. Ist schon ein wenig eine Wundertüte. Ja, aber nichtsdestotrotz, jetzt wird man mal sehen, wie es weitergeht für Chisora. Jetzt hat er auf jeden Fall wieder einen Sieg. Ich denke mal, da werden jetzt noch ein, zwei Gegner in dem Format kommen für ihn. Und dann wird es namentlich wahrscheinlich wieder vom Niveau her besser für Chisora. Ob es dann gegen Joshua geht oder gegen andere, gut, oder gegen Uchi Fury, das wäre ja auch vielleicht einer.
Ja, der ja auch entkommen ist, ne?
Oder David Price.
Ja, ich glaube, dass der nicht mehr kämpft. Ich glaube, das Thema Price ist erledigt. Ist auch besser. Meiner Meinung nach. Oder willst du den noch sehen?
Aber ich würde gerne Chisora gegen Mansur sehen. Beide jetzt nicht die Überpuncher, so, ne? Aber so vom Körper ähnlich. Das würde bestimmt die übelste Schlacht geben.
Also Mansur hat schon Schlagkraft.
Ja,
schon. Mansur ist ja in Verhandlungen mit Wilder derzeit. In Leich. Also der fordert ihn ja auch immer gut raus in Facebook. Dass er mal einen Gegner kämpfen sollte, wo er auch fit ist. Und was vertragen kann. Und ja, Wilder hat er mal geantwortet, dass... Ist ein Niveau von Mansur nicht annähernd, was mit Weltspitze zu tun hat. Ja, muss man sehen, was da rauskommt. Aber also Mansur ist nicht so stark.
Also ich sehe jetzt Mansur jetzt auch nicht unbedingt viel schlechter als irgendwie ein Chisora oder so. Ne? Also der ist auch irgendwo zwischen, weiß nicht, 10 und 20 auf jeden Fall anzusiedeln. Ne?
Ja.
Hey, war übrigens aber im Wochenende auch bei dem Kampf von BJ Flores gegen Shuvenov, auf den wir später eingehen werden. Und da haben sie ihn auch interviewt und da hat er sich auch nicht wirklich klar geäußert, so, dass es mit ihm weitergeht. So als Randnotiz.
Okay, toll. Gut, dann haben wir im Supermittelgewicht noch einen WBA-Interimskampf gehabt zwischen Frank Buglioni gegen Fernando Casdenda, der war Ersatzgegner für den Chudinov. Ging um die Interims-WM. Der Kampf endete in der fünften Runde durch Stoppage. Frank Buglino hat gewonnen in der fünften Runde. Was kann man von ihm jetzt erwarten? Er ist jetzt Weltmeister. Auch Weltmeister.
Der Vierte im Bunde.
Na, halt einmal, es geht ja um den International, um den vakanten International Super Mittelgewichtstitel sehe ich gerade.
Oh.
Ja. Genau, ja. Die internationale Meisterschaft, okay, gut, ja. Jetzt bin ich schon erschrocken, weil der hat ja Feigenputz letzte Woche drum gekämpft. Das wäre jetzt der Hammer gewesen. Ja, muss man jetzt sehen. Also, es ist halt das Problem, der Gegner ist kurzfristig eingesprungen. Und dann kann man halt immer nicht wirklich sagen, wie war er denn fit. Auf jeden Fall bekommt dieser Buglioni jetzt gegen Fedor Chudinov laut Boxrec am 26. September die Chance um die WBA-WM in England in der Wembley Arena.
Ich sehe da eigentlich den Buglioni leider ziemlich chancenlos, ne, gegen Chudinov. Also ich wüsste nicht, wie er das gewinnen sollte.
Der Gegner stammt ursprünglich aus dem Weltergewicht. Also der, dieser Castaneda.
Ja. Ja, da kann man schon mal sehen. Ne? Hat auch schon 9 verloren gehabt. Ja, gut, er ist halt eingesprungen, was, da kannst du jetzt keinen Top-Gegner erwarten. Von dem er Pflichtaufgabe erst einmal erfüllt und dann dürfen gegen Julian auf Kasse machen ein bisschen und wird aber den Kampf wahrscheinlich sicher verlieren. Gut, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder Anliegen zu der Karte in England?
Nö, eigentlich nicht, weil das war eigentlich so eine Karte voller Pflichtaufgaben im Grunde, im Großen und Ganzen. Ne? So könnte man es zumindest vielleicht zusammenfassen. Ne? Das waren ja eigentlich relativ klare Kämpfe. Sehr busy Kämpfe für Saunders, Chisora, ja, und Luke Leonie mit das Gegner. Ich denke, da muss man nicht großartig noch viel länger drüber reden.
Ja, gut, dann schwenken wir mal rüber in die USA. Vergangene Nacht fanden in Mandalay Bay gute Halbschwergewichtskämpfe statt zwischen Sergei Kovalev, Najib Mohammadi und Sean Pascal gegen Yuneski Gonzalez. Würde ich sagen, fangen wir mal mit Sean Pascal an. Der Kampf war in Anführungszeichen im Cruisergewicht. 3x 96, 94 am Ende. Ich muss gleich einmal sagen, dass ich Gonzalez vorne gehabt habe, weil er meiner Meinung nach mehr Druck gemacht hat in dem Kampf, mehr getroffen hat, mehr gearbeitet hat und das dominiert hat. Pascal hat aufs Kontern, hat sich aufs Kontern eingestellt, hatte natürlich auch ab und an getroffen, keine Frage. Gonzalez war am Ende natürlich auch durch, aber unterm Strich weiß ich nicht, wie man das Pascal geben kann. Wie seht ihr das, Jungs?
Sie ist ganz genauso wie du. Ich meine, im Grunde haben es ja alle so gesehen. Selbst Max Kellerman und Bernard Hopkins nach dem Kampf haben das auch Gonzalez als Sieger gehabt. Hatten eigentlich alle, auch die Punch-Stats, haben eigentlich eine deutliche Sprache gesprochen. Es waren, glaube ich, 600 zu 400 Treffer. Und Gonzalez war halt der Aggressor, ne? War halt der Mann, der auch nach vorne marschiert ist. Und Pascal halt, wie man ihn kennt, immer so im Rückwärtsgang teilweise so ein bisschen und von daher finde ich das Urteil auch schon übel. Ich meine, so ein Draw wäre vielleicht irgendwie noch vertretbar gewesen, weil ja schon einige enge Runden dabei waren. Ja, ich denke, da hätte Gonzalez vielleicht auch ein bisschen mitnehmen können, aber so ist seine Null weg im Rekord. Und es ist schon ein sehr, sehr bitterer Abend für Gonzalez. Also schon, das sind so Dinge, eindeutig der falsche Mann.
Leider. Das, wo wir wieder beim Thema sind, du hältst deinen Kopf hin, gibst alles, kämpfst für dich, kämpfst für deine Seele, für deine Familie, für den Unterhalt und würdest eigentlich mit so einem Sieg in eine Liga kommen, beziehungsweise in Kämpfe kommen, wo du richtig gut abkassieren kannst. Ich meine, selbstverständlich würde durch die Performance, war der trotzdem mal Sieger, ja? Weil viele ja eigentlich bis auf die Judge ihn vorne gesehen haben. Deswegen wird auch HBO den Teufel tun und den irgendwie wieder hergeben. Der wird sicherlich des Weiteren da am Start sein und größere Kämpfe kriegen. Man darf nicht vergessen, dieser Typ hat Luis Ortiz bei den Amateuren klar gemacht, ne?
Ja, okay.
Ja, der hat Luis Ortiz in Kuba damals nach Punkte geschlagen.
Und ich finde auch von der ganzen Statur, vom extrem krass körperlich, also für einen Light Heavyweight, gut, die war ein bisschen drüber, aber für einen Light Heavyweight war das körperlich ein Wahnsinnskörper, hat der Mann.
Wahnsinn. War aber wegen von Pascal ein schlechtes Matchmaking. Oder, also, er ist wirklich, also der hat auch sehr, sehr viele Amateurkämpfe, was man vergisst. Also das war, der war richtig, ich würde jetzt nicht sagen, typisch abgezockt für einen Kubaner, aber er war auf jeden Fall, wenn der was gemacht hat, hat es Hand und Fuß gehabt. Und das war meiner Meinung nach, war das, auch wenn es nur 10 Runden war, ja, ein Kandidat auf Fight of the Year. Leider mit dem falschen Urteil am Ende.
Ja, ich denke auch, das Urteil hätte genau andersrum lauten müssen, so sehe ich das zumindest so. 96, 94 für Gonzalez wäre wunderbar gewesen, aber es ist einfach schade, dass die Null jetzt so sinnlos weg ist im Rekord. Ne? Also von mir aus können die gerne ein Rematch machen, aber sonst würde ich Gonzalez vielleicht auch ganz gerne mal, weiß nicht, gegen einen der starken Russen sehen oder gegen Stevenson, weil ich glaube nicht, dass Stevenson Gonzalez schlagen würde, aber Ich glaube auch nicht, dass er Pascal schlagen würde. Also das war schon auch vom Niveau her ein enorm starker Kampf.
Ja, ich bin da auch kein Freund irgendwie von der These, dass wenn einer in Anführungszeichen beschissen wurde, dass man dann sagt, da muss man nochmal einen Rückkampf machen. Ey, der hat den Kampf einfach gewonnen. Und ja. Kovalev hat es auch im Interview gesagt, im Postfight-Interview, dass er der bessere Mann war und da gewonnen hat und hat den Namen natürlich auch in den Raum geworfen. Und das sagt ja dann eigentlich schon einiges aus. Was, wie ich gehört habe, das 3x96-94 ist, konnte man sich schon fast denken, dass der Pascal kriegt. Ich weiß nicht, was man. Beim Pascal wird es halt schon langsam auch kritisch, finde ich, weil er nimmt halt echt viel. Ja? Und ich möchte auch in Pascal einen Rematch gegen Kovalev bitte nicht mehr sehen. Warum? Für was?
Ja, das stimmt schon.
Vermut wahrscheinlich, dass man den gewinnen hat lassen, um gegen Stevenson was aufzubauen für ihn. Und dann macht Kovalev gegen Gonzalez. Und dann haben wir alle Freude dran. Oder auch Beterbiev gegen Gonzalez. Auf jeden Fall Gonzalez in ein Event, wo wie HBO. So ein Afterdog-Event, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sollte nicht mehr unter den Radar schwimmen, denn die Leistung gestern war wirklich eindrucksvoll. Hat mit Herz gekämpft. Hat gegen John Pascal gewonnen und wann das Pascal eigentlich schon mal so vorgeführt worden? In einem Slugfest. Ja, das war ja meiner Meinung nach wesentlich brutaler und intensiver der Kampf wie Pascal gegen Frotch damals. So zum Vergleich, obwohl der Kampf schon gut war.
Ja,
und den hat der einfach unterm Strich verloren, der Pascal. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Da kommst du auf keinen Nenner.
Und ich fand ihn auch nicht wirklich schwach, denn Pascal, also ich finde, die Performance war auch nicht schlecht für Pascal, also dass er irgendwie schlecht drauf war oder so, kann man für dich überhaupt nicht sagen. Es war einfach eine wahnsinnig gute Leistung von Gonzalez.
Ja, dann kann man nichts mehr hinzufügen. Hoffen wir mal, dass der Junge seine Chancen noch bekommt in größere Kämpfe und dann auch dementsprechend das verdient, wo er sich durch diesen Kampf verdient hätte. Ja, durch
diesen Sieg. Auf jeden Fall. Ich denke auch, gerade durch seine Art zu boxen, ist er auf jeden Fall ein Kandidat für Beterbiev oder Kovalev. Also herzlich gerne, bevor es wieder Kämpfe gibt wie Kovalev gegen Mohamedi, wo wir gleich darauf eingehen werden, dann lieber Gonzalez. Ne? Das ist wenigstens ein würdiger Herausforderer.
Hast du die Spannung genommen?
Ah. Nein, jetzt habe ich gespoilert.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Main Event. Kovalev gegen Mohamedi. Die Pflichtverteidigung für Kovalev war das. Ja, hat er dann erwartungsgemäß früh beendet. Hätte es auch in der zweiten Runde schon machen können. Er meinte ja auch nach dem Interview, dass this was like a sparring for me. Habt ihr das so gesehen?
Dem ist nichts hinzuzufügen. Also das war leider wirkliches Mismatch, für das Kovalev einfach nichts konnte. Das war ein Pflichtherausforderer, den musste er boxen. Hat er getan und ich glaube, eigentlich hätte er den Sack auch schon innerhalb von einer Runde zumachen können.
Ja, hat er auch gesagt. Hat er auch gesagt, aber so soll er dahergehen und dann das in einer Runde beenden. Und ja, wenn der wirklich merkt, er war ja am echt, also verhältnismäßig war der eigentlich in der ersten Runde sehr zurückhaltender Kovalev. Mohamedi hat halt versucht zu kontern, sich ein wenig durch Oberkörperbewegungen und durch einen Wechsel von den Auslagen ein wenig Kovalev durcheinander zu bringen, aber der ist ja ganz, ganz ruhig geblieben. Hat ihn dann natürlich immer wieder abgefangen mit dem linken Haken und ja, dann ist die erste Rechte gekommen und dann hat er Mohamedi schon seine Probleme oder die Mühe gehabt, das dann zu überstehen. Ja, und dann hat er das in der dritten Runde vorzeitig beendet. Kovalev ist jetzt auch bereit für jeden Gegner, hat er gesagt, nach wie vor. Er ist für alles offen. Max Kellerman hat im Postfight-Interview dann natürlich auch auf Andre Ward angespielt und Kovalev, yeah, no problem. I told you, I fight everyone, everywhere, egal wo. Also Kovalev scheut sich vor keinem und ich würde einen Kampf zwischen Kovalev und Andre Ward auch begrüßen, aber dann bitte im Halbschwergewicht.
Das wäre wirklich grandios, wenn es dazu käme. Aber Kovalev sonst auch gerne gegen Beterbiev, Stevenson oder halt Gonzalez.
Ja, komischerweise wird nie Beterbiev bis jetzt irgendwie in den Raum geworfen gegen
Kovalev. Nee, der schwimmt noch total unterm Radar.
Kommt,
so, ne?
Kommt gar nicht. Also der wird da in Interviews in sämtlichen Interviews auf Better VF kaum angesprochen, also so gut wie gar nicht. Da dreht sich's ja nur um Stevenson, selbstverständlich am allermeisten, und danach kommt Ward. Bei der BF ist da überhaupt kein Thema derzeit, so was die Presse betrifft.
Ja, ich meine, Kovalev ist halt per WS stark, aber BTBF ist vielleicht sogar der stärkste Mann in der Gewichtsklasse. Das weiß man halt nicht, ne? Aber von den Anlagen, das ist schon wahnsinnig stark. Also beiden Russen sind da auf jeden Fall ganz klar Nummer 1 und 2.
BTBF hat ja, glaube ich, auch Kovalev mal als Amateur geschlagen.
Ja, zweimal, ja.
Oder zweimal.
Genau, ja, deswegen würde ich das schon begrüßen. So ein Kampf. Aber mein Gott, vielleicht muss Beterbiev noch eins drauflegen, um dann komplett irgendwie, ich meine, der hat ja jetzt auch immer eher auf kleineren TV-Sendern gekämpft.
Hat ja auch erst 9 Kämpfe, ne?
Ja, okay, gut, aber Lomachenko hat auch erst 4 Kämpfe und kommt in gute Kämpfe.
Gut, aber Beterbiev ist nicht zweimaliger Olympiasieger.
Ja, ist schon klar, aber wundert mich sowieso eigentlich, dass der im Olympia nicht so viel gerissen hat. Das wundert mich eigentlich, weil der war ja als Amateur, hat ja der eigentlich, wenn man jetzt Olympia mal in Klammer setzt, eigentlich auch alles gewonnen, ne? Oder ziemlich viel halt, also große Siege innen drin. Ist ja gegen Kovalev, ja, schon wirklich ein Ausrufezeichen. Aber du hast natürlich recht, wenn du zweifacher Olympiasieger bist, lässt sich das halt natürlich ganz anders aufbauen. Aber das war ja der eine aus China und hat dann gegen den Thailänder verloren.
Aber BTBF ist immerhin Amateurweltmeister, was ja vom klassischen Olympiasieg ist. Ein Olympiasieg ist halt nur alle 4 Jahre, aber Amateurweltmeister zu sein, ist jetzt ja auch nicht so wesentlich schlecht an. Das schlägt man halt auch an die Besten.
Ja, also wen würdet ihr jetzt eurer Meinung nach, ich möchte jetzt einen Gegner von euch wissen, fangen wir mal mit dem Robert an. Kovalev gegen?
Werf jetzt nicht mit Steinen nach mir. Brämer.
Okay, warum?
Weil es immer so, sagen wir mal so, bei Brämer, der hat einfach viel zu viel schwache Gegner geboxt. Und da muss jetzt einfach mal einer mit Format her, damit er sich mal auch wirklich beweisen kann. Und selbst wenn er verlieren würde, Frage ist halt für mich eher, wie würde er sich einfach gegen so einen schlagstarken oder überhaupt technisch starken Boxer wie Kovalev machen? Ich meine, Brämer ist ein guter Boxer, das sage ich immer wieder, er kann boxen, er hat Schlaghärte, er kann auch ein paar Schläge nehmen, aber er boxt halt nur Scheiße. Da finde ich, kommt das halt einfach nicht wirklich so richtig zum Ausdruck, und deswegen würde ich mir das schon mal wünschen, dass er gegen Kovalev boxt. Ich meine, irgendwann wird er ja eh der Pflichtherausforderer von ihm sein, wenn er dann gegen den WBA Super Champion kämpfen muss.
Ja, auf jeden Fall eine witzige Sache, aber ich glaube, am realistischen ist es vielleicht wichtig, dass er gegen Gonzalez kämpft, ne? Weil ich meine, HBO, Gonzalez wahrscheinlich nicht allzu teuer, jetzt auch bekannter geworden, ne? Und das wird man relativ problemlos wahrscheinlich sogar realisieren können.
Ja, also wäre
zumindest wünschenswert.
Kovalev hat auf jeden Fall vor, Ende des Jahres einen Kampf in Russland zu machen. Das hat er ja auch schon immer mal gesagt. Komischerweise gestern nicht im Postfight-Interview, hat aber es im Vorfeld angekündigt gehabt, dass er Ende des Jahres in Russland kämpfen will, einmal. Und dann ist er für März, April wieder in den USA. Also da muss man mal sehen. Ich erwarte jetzt halt keinen ganz, ganz bigen Namen in Russland.
Wenn er schon 2 Kämpfe im Voraus plant, dann geht er kein Risiko ein und sucht sich dann für den nächsten Kampf einen Andre Ward oder so aus.
Ja, oder Thomas Osthuizen oder irgendwie sowas.
Ja, richtig. Gut, dann kommen wir mal zur Vorschau fürs nächste Wochenende.
Was ist eigentlich mit dem Beibut-Schumanov-Kampf?
Beibut-Schumanov, ja, gegen BJ Flores war gestern.
Den haben wir ja noch außen vor gelassen.
Genau, ja, war unter der Mayweather Promotions Flagge ausgerichtet, wieder die Veranstaltung. War unter anderem auch Rico Ramos gegen Claudio Moreira drauf. Der hat verloren durch K.O. in Runde 3. Dann Talente wie Andrew Tabidi im Cruisergewicht, der ist eigentlich wirklich richtig gut. Michael Hunter auch im Cruisergewicht dabei gewesen, beide gewonnen. Einmal durch ganz klaren Punktenentscheid und einmal durch K.O. in Runde 1. Und dann war der Hauptkampf zwischen Beibut Schumanov um die interime WBA-Weltmeisterschaft im Cruisergewicht gegen BJ Flores. Der Kampf meiner Meinung nach am Ende okay vom Urteil. 116, 112 hatten sie die Punkte der dreimal. Kann man absolut vertreten. Schumanov hat den Kampf einfach meiner Meinung nach gewonnen aufgrund der Aktivität. War auch effizienter. Flores hat natürlich seine Aktion im Kampf gehabt im Kampf, aber ich fand, dass Schumanov einfach ein Tick besser und frischer wirkte wie Flores. Wie habt ihr gesehen?
Im Endeffekt kann man das so sehen, wie du es gesagt hast. Also ich fand es, ich sag mal, die Idee enger. So, aber der Kampf, der Sieg für Schumanov geht durchaus klar. Aber ich finde jetzt nicht, dass das jetzt so ein Top-Fight war, weil für mich ist Schumanov einfach kein Cruiser-Gewichtler. Also wenn der jetzt gegen Lebedev boxen müsste oder gegen George oder so, da sehe ich keine Chance für den.
Ja, schwierig, ne? Ich meine, Flores hat Schumanov schon auch eine Menge abverlangt durchaus, ne? Also er hätte schon gut Druck gemacht, aber er ist einfach ein bisschen jeder Mann einfach. Mein Schumanov ist halt auch kein Skiller vor dem Herrn. Der hat im Grunde ja auch nur immer mit seinen Armen gedreht, ne? Eine Runde den rechten Arm, eine Runde den linken Arm, immer so kreiselt und eigentlich fast nur mit rechts geschlagen. Oder mit der linken halt. Und einfach nur mit der Schlaghand. Und geht schon okay, aber es war schon auch irgendwo knapp, aber ist auf jeden Fall vertretbar so, ne? Weil.
Ja, du kannst 8, 4, 7, 5 in dem
Rahmen zusammen. Ja. Denke ich auch. Ich weiß nicht, ob der Schlag da in der letzten Runde, ob das wirklich vielleicht noch ein Niederschlag war, aber das hätte dann ja am offiziellen Scoring auch nichts großartig geändert wahrscheinlich.
Nein.
Ist dann ein bisschen knapper geworden, aber. Aber unterm Strich ist okay, dass Schumanov gewonnen hat und ich sehe ihn auch wie Robert. Chancen noch, aber es wird schon schwierig, so gegen die. Also, ich würde das gerne sehen, weil die sind ja auch eine Menge Leute, die jetzt nicht unschlagbar sind, aber wenn ich jetzt so gegen die Leute reicht, wird man sehen. Also, ich bin gespannt, aber warum denn nicht mal irgendwie gegen, weiß ich nicht, Ludacek oder Shakiev oder so? Oder uninteressant wäre das nicht.
Ja, definitiv. Wäre schon interessant auf der einen Seite, wobei ich da mit Robert Schweng mitgehe. Das Cruisergewicht wahrscheinlich eine Nummer zu hoch ist gegen die richtig guten Leute in der Gewichtsklasse. Aber man wird sehen. Habt ihr sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu der Veranstaltung?
Nö, dass der Servitier interviewt wurde, der irgendwie den Flores schon länger kennt vom Sparring. Der hat ja auch nicht wirklich irgendwas Definitives gesagt, wie es jetzt mit ihm weitergehen. Ja, alles irgendwie auch noch ein Lernen, leider.
Aber David Hay redet seit 2 Jahren und Erfolg einfach.
Ja. Es nervt langsam, ne? Eigentlich so, ne? So ein bisschen.
Der letzte Kampf ist jetzt 3 Jahre her, dann er kommt wieder, er kommt nicht wieder, dann hat er die Verletzung, dann hat er die Verletzung, dann muss er seine Karriere abbrechen und dann sagt er kommt wieder und dann kommt er wieder und dann wieder kommt er wieder. Er ist ja noch nie gekommen.
Ja, so ein bisschen ermüdend alles, ne?
Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zur Vorschau. Für nächstes Wochenende. Samstag. Ein bisschen was geboten. Haben wir unter anderem auch, wenn wir ganz kurz anschneiden, in Neuseeland. Dann Kampf Joseph Parker im Schwergewicht gegen Bowie Tubor. Ein 12 Runden angesetzter Kampf. Dann ist in England auch noch Ryan Rose gegen Carson Jones. Ist auch kein schlechter Kampf im Superweltergewicht. Und dann kommen wir auf die Veranstaltung, wo wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. In Barclays Center Brooklyn kämpft unter anderem Danny Jacobs gegen Sergio Mora und Danny Garcia gegen Pauly Malignaggi. Eugen, Danny Jacobs gegen Sergio Mora eigentlich so von der Ansetzung her nicht wirklich ein uninteressantes Match. Wie siehst du das?
Ja, wobei Danny Jacobs ja eigentlich schon ziemlich klarer Favorit sein sollte im Kampf, oder?
Weil ja.
Das ist, ja, ich meine, Jacobs ist jetzt halt auch nicht ganz frei von Zweifeln. Er hat ja einen Kampf verloren gegen Pirok, aber danach schon überzeugt. Ne? Ich meine, gut, jetzt nicht die ganz großen Namen boxt, aber zumindest Leute wie Giovanni Lorenzo schnell und eindrucksvoll geschlagen. Von daher sollte er eigentlich schon der Favorit sein. Aber Sergio Moura ist natürlich auch jetzt so schlecht. Aber ich sollte es Jacobs schon machen, ne, oder?
Ich glaube auch. Aber Sergio Moura war immer eigentlich für Überraschung gut. Denn boxerisch ist der Typ eigentlich echt nicht schlecht.
Ja.
Er hat auch gegen Abraham Hahn gewonnen. Ist jetzt auch nicht so ein schlechter Mann.
Ja, oder Boxer, ne?
Boxer ausgeboxt. Also er ist halt ziemlich ungemütlich. Und er ist noch nie K.O. gegangen. Und da ist es halt die Frage, schafft es Jacobs ihn auszunocken oder nicht? Oder schafft es Moura wie so oft den Kampf offen zu gestalten? Aufgrund seiner unorthodoxen Weise oder dem Boxstil. Deswegen kann man das sagen, dass unterm Strich, wenn man das Matchup jetzt so sieht und betrachtet, das eventuell doch spannend werden könnte, dass Jacobs ein paar Runden am Anfang verliert, vielleicht ein bisschen die Linie verliert und dann eventuell interessant wird, oder ob Jacobs den halt gnadenlos wegfährt. Das ist halt die Frage.
Und sollte er gewinnen, wäre auf jeden Fall, denke ich, auch wieder ganz, ganz oben dabei und vielleicht auch ein Kandidat, vielleicht mal für Golovkin. Weil man darf ja nicht vergessen, Jacobs war ja, galt ja als richtiges Supertalent, ne, bis zum Kampf gegen Bock. Hat davor auch Leute, Schmiss ganz, ganz klar geschlagen und das war alles schon, oder Berrio, ne, in der ersten Runde vorzeitig, schon echt gut gewesen alles, ne. Und dann kam halt Pirok, der damals ja auch richtig, richtig stark war und leider ja nicht mehr boxt, ne, oder nicht das Level erreichen wird, was er da hatte. Und ja, ne, kann man nicht vergessen, dass er halt wirklich mal als extremes Talent galt, ne, der Jacobs, und es vielleicht sogar noch ist.
Ja. Richtig. Er ist ja auch richtig gut, bis auf das Pirok-Ding, wobei er da gegen Pirok bis zum K.O. jetzt auch nicht eigentlich so schlecht ausgesehen hat. Wie gesagt, dann gute Siege gegen Lorenzo und so weiter in seinem Rekord. Und hat auch gut Power, der Junge. Ist auch wirklich talentiert. War ja kurzzeitig, hat er irgendwie auch Krebs gehabt, ne?
Ja.
War der mal 2 Jahre raus. Und ja, also er ist wirklich spritzig. Er ist schnell und er ist variabel und er schlägt schnell. Und das gefällt mir. Er ist auch sehr, sehr gut auf den Beinen unterwegs. Und also ich bin schwer, ich vermute ja schwer, dass wenn Jacobs den Kampf gewinnt, dass es dann so in die Richtung Peter Quillin geht.
Ja, warum nicht, ne? Und ich, wie gesagt, die Niederlage gegen Pirok ist halt echt keine Chance. Aber gegen Quillin, das würde ich schon gerne sehen. Also ich würde da eher Jacobs als Favoriten sehen, aber man wird sehen. Also würde ich mich sehr freuen, wenn es zum Kampf käme.
Ja. Dann kommen wir zum absoluten Main-Event, Eugen. Danny Garcia gegen deinen alten Freund Paul Malignaggi. Ich meine, natürlich sehr, sehr mitreißend haben wir wieder ein Duell, ein New Yorker gegen einen Mann aus Philadelphia. Das ist in New York, da geht es ja immer ziemlich ab. Das ist ja wie ein Derby, kann man sowas sagen, irgendwie für die Amis.
Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Köln.
Ja, genau. Nur das Köln halt in Anführungszeichen immer gewinnt. Malignaggi ist ja wirklich kein schlechter Mann, aber gegen Sean Porter eigentlich im Grunde zerstört worden. Danach kam nicht mehr großes Sepp Judah nach Bunde. Danny Garcia zuletzt auch eher mit Gift Decisions gegen Herrera, gegen Lemon Peterson. Jetzt im Weltergewicht. Ja, es ist eigentlich schon gewagt, so einen Kampf als Main Event durchzubringen. Deswegen ist es auch auf ESPN bzw. auf NBC. Kommenden Wochenende. Jetzt nichts gegen NBC, aber ich kann mich mit dem Matchup nicht so wirklich anfreunden, oder Eugen?
Nee, irgendwie nicht. Ich meine, gut, ich meine, Malignaggi kommt, ist halt in Brooklyn geboren und der Kampf ist halt im Buckley-Center in Brooklyn und er hat das Ding wahrscheinlich immer voll, wahrscheinlich egal, gegen wen er kämpft. Und Danny Garcia, ja, der muss irgendwie ein bisschen was gut machen, ne? Und ich meine, Paulie Malignaggi ist halt ein Name, ich meine, ist auch TV-Experte und kennt ihn einfach so. Und der braucht wahrscheinlich einfach mal wieder einen guten Sieg, der Garcia, ne? Weil ja, auch auf, davon ausgehen, dass er Malinaji schon hart zerstören wird. Aber man wird sehen. Also Garcia gegen Peterson, da sich ja auch alles andere als mit Ruhm bekleckert. Und von daher muss man abwarten. Aber ich will ganz klar eigentlich mit Garcia gehen. Also sagen, dass er das vorzeitig regeln sollte.
Was sagt der Robert?
Da gibt es nichts hinzuzufügen. Da gehe ich d'accord.
Zumindest, wenn er irgendwie noch wirklich große Zahltage anstrebt, weil er ist ja auf jeden Fall auch irgendwann vielleicht mal ein Kandidat für den Mayweather-Kampf zum Beispiel. Aber ich finde, da sollte er jetzt schon mal irgendwie sehr eindrucksvoll gewinnen, weil dann vielleicht auch schwierig, ihn dann weiter zu verkaufen. Also ein eindrucksvoller Sieg jetzt. Und dann ist wieder alles möglich für ihn. Ne?
Ja, vor allem hat er jetzt sehr, sehr viele Hater mittlerweile. Und dann macht es so einen Kampf halt nicht besser. Und wenn er jetzt nicht überzeugend gewinnt, dann wird es immer schlimmer bei ihm. Und wenn du den immer mehr durchbringst, das reibt die Leute gegen ihn auf und das ist halt nicht gut. Deswegen sollte er schon schauen, dass er das gegen Malinaji wirklich mit einem Ausrufezeichen meistert. Sonst geht es schon langsam dahin bei ihm.
Auf jeden Fall. Also ich meine, von den Namen, die er so geschlagen hat, ist das Wahnsinn. Ne? Also wenn die letzten Jahre durchgeht, dass irgendwie Nate Campbell, Kendall Holt, Eric Morales, Amir Khan, Peter Morales, Seth Judah, Matisse, Herrera, Lemond, Peterson, das ist schon Wahnsinn, ne? was der geboxt hat auch. Das fliegt halt auch irgendwie schon sehr unterm Radar, Danny Garcia, aber halt auch knappen Urteilen geschuldet und vielleicht auch nicht so der allerattraktivsten.
Ja, richtig, und das ist das Problem. Das war ja bis zum Matisse-Kampf alles super. Dann kam gegen Rod Steiger irgendwann die Pflichtverteidigung, wo der Verband, den er dann mal anerkannt hat als WM-Herausforderer, wenn der Verband es schon macht, dann weiß ungefähr schon Bescheid, wie gut der andere ist. Ja, und dann halt zuletzt die zwei in Anführungszeichen geschenkten Urteile. Deswegen muss er schauen, dass er gegen Malinaji jetzt eine 1A-Performance hinlegt. Sonst wird es schwer. Gut, dann haben wir fürs kommende Wochenende eigentlich nicht mehr so viel zu besprechen. Dann gehen wir mal ganz kurz auf die News noch zu sprengen. Oder auf die News ein. Golovkin gegen Lemieux im Oktober auf dem Pay-Per-View auf HBO. Auf der Undercard soll auch Roman Gonzalez kämpfen. Pay-Per-View-Event ist okay. Ich denke mal, der wird jetzt nicht 50 Euro kosten, der wird vielleicht 920,95 oder so. Und ist eigentlich fürs Mittelgewicht schon einer der besten Kämpfe, wo du derzeit machen kannst. Oder wie sieht ihr das?
Ich meine, der WBA Superchamp gegen den IBF-Champ. Das klingt schon mal auf dem Papier sehr gut. Ich finde, Lemieux ist jetzt auch ein guter Boxer. Den kann man sich durchaus angucken. Von daher finde ich, ist das eine sehr schöne Ansetzung. Aber der Favorit ist ganz klar Golovkin für mich. Ja. Da brauche ich jetzt auch noch nicht mal großartig sagen, warum.
Eugen, wie siehst du, also jetzt natürlich nicht, wer gewinnt, aber so alleine der Kampf an sich?
Finde ich auf jeden Fall okay, also auch Pay-Per-View. Ich meine, wenn man Roman Gonzalez dann auf die Undercard packt, einen attraktiven Gegner, dann kann man das auf jeden Fall gut verkaufen, denke ich. Dann ist es eine richtig schöne Sache. Und ja, Lemieux, ich meine, der galt ja immer so als Wunderkind, als der K.O.-Knabe und dann kam halt Rubio und Alcin. Jetzt halt für einen jungen Boxer jetzt auch nicht unbedingt gerade die angenehmsten Gegner sind. Aber danach hat er sich wieder einigermaßen berappelt, hat vielleicht nicht die größten Namen geboxt, aber immerhin Rosado und Hassan Ndam Jikam sind auf jeden Fall nennenswert und das war schon stark, die so zu schlagen. Und Golovkin, ja, ist ein fantastischer Boxer, ich mag ihn total, aber so ganz unverwundbar schien er mir nicht, weil er ja durchaus offen ist und ich würde gerne mal sehen, wenn Golovkin wirklich hart getroffen wird, was dann passiert, ne? Weil das dann auch so nehmen kann, weil wirklich krasse, harte Punch hat Golovkin ja auch noch nicht geboxt, ne? Und kann auf jeden Fall relativ hart hauen und von daher kleine Chance hat er, aber Golovkin ist natürlich absolut Top-Favorit.
Ja, sehe ich auch so. Auf jeden Fall guter Kampf. Da sind wir uns einig. Dann, Hearns hat noch Pläne für Joshua gegen Teber um die EM. da muss man mal sehen, ob sich da beide Lager irgendwie einigen können zu einem Kampf. Gäbe ja bei der Z-Promotion unter Vertrag. Ich denke mal, wenn das Geld stimmt, wird der Kampf auf jeden Fall realisierbar sein für beide. Und als kleine Randnotiz haben wir noch Dustin Dirks, hat es nochmal versucht in einem Comeback-Kampf vergangenen Dienstag gegen den Mann aus
Polen, den Bartłomiej Grawka aus Katowice.
Genau, hat er nach Punkte über 6 Runden verloren und man kann im Grunde sagen, das war's für Dustin Dirks.
Das ist jetzt, das wird ganz schwierig. Er galt ja immer so als gutes, großes Talent. Also, ja, schon als Talent, aber da sieht man einfach, weil wenn lang gegen Gegner boxt, den man einfach extrem physisch überlegen ist und gut Training genießt, so, dann kann man schon ja, sehr hoch vorstoßen, auch in die Rankings, aber wenn das nicht mehr so da ist, das ist dann schwierig, ne? Weil er lebt ja eigentlich immer so ein bisschen von seiner Physis auch und überrascht mich eigentlich auch so ein bisschen, dass er jetzt verloren hat, aber
Scherbiak hat den Zahn gezogen.
Ja, Alexander Scherbiak, ein Traum von einem Boxer.
Der Scherbiak hat übrigens durch K.O. in Runde 3, glaube ich, verloren gehabt gegen den gestrigen Kovalev-Gegner. Kann man mal so sehen, ne? Wenn man so kleine Quervergleiche.
Genau, und der kämpft jetzt auch gegen Erik Skoglundwald.
Ja. Gut, dann sind wir durch mit unserer Ausgabe Nummer 125. Wir bedanken uns fürs Zuhören recht herzlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anliegen oder mal mitmachen wollt, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare bei Facebook oder schreibt uns eine private Nachricht oder könnt auch in die YouTube-Kommentare schreiben und uns gibt es auch selbstverständlich als Download auf unserer Seite boxpodcast.de, ist auch auf iTunes auch und für alle Mobiltelefone im Store. Wir bedanken uns recht herzlich nochmal und wünschen euch eine angenehme Woche. Bis dahin, wir sind raus. Ciao.
Servus.
Und tschüss.